Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Am Sonntag wählt Österreich ein neues Parlament. Es ist eine Wahl, die vieles im Land verändern kann. Beobachter sprechen deshalb auch von einer Schicksalswahl.
Eine rechtspopulistische Partei vom Zuschnitt der Freiheitlichen hat jetzt erstmals in den 80 Jahren der österreichischen Zweiten Republik die Chance, Nummer 1 zu sein.
Aber noch ist offen, wer mit wem regieren könnte.
Also bei dieser Wahl, wie schon lange nicht mehr, kommt es, glaube ich, wirklich auf jeden Zehntel Prozentpunkt an.
Und nach der Wahl beginnen erst recht die Diskussionen. Welche Parteien finden zusammen? Droht in Österreich ein massiver Rechtsruck?
Das wird ein blauer Wirbelwind werden, der durch dieses Land fährt und dann endlich einmal frische Luft in diesen Mief und in diesen Moder des politischen Systems hineinbringt.
Herbert Kickl hat ja auch gesagt, machen wir es Orbán nach. Man muss nach Ungarn schauen, um zu sehen, was passieren würde.
Oder kommt es doch zu einer Anti-Kickl-Regierung?
Ich sehe eigentlich relativ wenige Überschneidungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Also eine solche Dreierkoalition wäre ganz bestimmt auch vor allem eine Kompromisskoalition.
Ich bin Lucia Halsterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf die Nationalratswahl am 29. September. Wir sprechen über die schwierigen Koalitionsvarianten und darüber, was diese Schicksalswahl für Österreich bedeuten könnte.
Es sind noch wenige Stunden, bis die Wahllokale in Österreich öffnen. Was wir schon kennen, das sind die Prognosen.
Es gibt bei den Umfragen eine recht erstaunliche Konstanz seit gut einem Jahr.
Christoph Hofinger leitet das Sozialforschungsinstitut Foresight und analysiert für den Standard regelmäßig Umfragen und Trends. Anfang der Woche hat er uns nochmal einen genauen Überblick über die Prozentverteilungen gegeben.
Mit der FPÖ bei etwa 27, der ÖVP bei 25, der SPÖ 21, NEOS 10, Grüne 8.
Der Vorsprung der Rechtsaußenpartei FPÖ zeichnet sich schon seit mehr als einem Jahr ab. Trotzdem ist noch nicht entschieden, ob die Freiheitlichen wirklich Erster werden.
Das sind jetzt 2 bis 3 Prozentpunkte im Mittel. Also das ist kein Vorsprung, von dem jetzt die FPÖ sagen kann, da können wir uns ausruhen und den ganz sicher über die Ziellinie bringen.
Das Rennen um die ersten 3 Plätze wird definitiv sehr knapp. Denn überhaupt ist es so, dass man selbst bei genauen Erhebungen immer gewisse Unsicherheiten hat.
Weil es Teile der Bevölkerung gibt, die schwieriger zu erreichen sind oder ungern an Umfragen teilnehmen, ist es so, dass der Fehler größer sein kann als die rein statistische Schwankungsbreite.
Es kann auch immer mal wieder Überraschungen geben. Bei der Europawahl im Juni zum Beispiel, da lag die FPÖ in Umfragen bei 30%. Letztlich hat sie aber nur 25% erreicht. Die Wahltrends zeichnen also ein grobes Bild.
Aber es gibt so viele Unabwägbarkeiten, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, die Umfragen, auch wenn sie zusammengefasst sind, für bare Münze zu nehmen und sagen, so geht die Wahl sicher aus.
Was wir aus den Umfragen aber schon sehr gut ablesen können, welche Parteien wahrscheinlich gemeinsam auf eine Mehrheit im Parlament kommen. Also welche Koalitionen überhaupt möglich sind.
Ganz grundsätzlich gibt es 3 denkbare Varianten.
Katharina Mittelstädt ist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie hat für uns im Podcast ja schon öfter die potenziellen Koalitionen analysiert.
Die erste wäre eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ oder FPÖ und ÖVP.
Also ein konservatives Rechtsaußenbündnis. Ob die rechtspopulistische FPÖ tatsächlich in der Regierung landet, das hängt stark davon ab, ob sich die anderen Parteien an das halten, was sie jetzt vor der Wahl über die Freiheitlichen und deren Chef Herbert Kickl sagen.
Fest steht, dass zumindest alle Spitzenkandidaten und die eine Spitzenkandidatin aller Parteien behaupten, sie wollen nicht mit Kickl koalieren.
Die konservative Volkspartei formuliert diese Ablehnung allerdings etwas schwächer als die anderen Parteien.
Sie sagt nämlich, nicht mit Kickl, aber theoretisch durchaus schon mit der FPÖ, wenn denn eine andere Lösung gefunden wird, wer eben den Kanzler, Vizekanzler oder wie auch immer stellen könnte. Also mit Kickl in der Regierung wollen sie nicht.
Dass die Volkspartei grundsätzlich kein Problem mit der FPÖ hat, das zeigt sich auch daran, dass sie derzeit in 3 Landtagen mit ihr gemeinsam regiert. Die ÖVP könnte sich nach der Wahl aber auch mit den Sozialdemokraten zusammenschließen.
Also eine Art Neuauflage der früheren Großen Koalition, auch wenn beide Parteien inzwischen etwas zusammengeschrumpft sind.
Eine Regierung aus SPÖ und ÖVP ist historisch gesehen die häufigste Koalition, die es in Österreich gab. Allerdings sind beide längst nicht mehr die Großparteien, die sie früher mal waren. In den Umfragen zeichnet sich ab, dass es für eine Zweierkoalition diesmal nicht reicht.
Gleichzeitig treten bei dieser Nationalratswahl aber relativ viele Kleinparteien an.
Zu diesen Kleinstparteien gehören zum Beispiel die kommunistische KPÖ oder die satirische Bierpartei. Oder auch ganz neue Player wie die Liste Gaza. Noch ist ziemlich unklar, ob eine der insgesamt 11 Kleinstparteien überhaupt die 4%-Hürde ins österreichische Parlament schafft.
Sollten diese Kleinparteien oder mehrere dieser Kleinparteien recht knapp den Einzug verpassen in den Nationalrat, würde das, was die Mandatsverteilung betrifft, SPÖ und ÖVP zugutekommen. Somit könnte es sein, dass wenn die beiden auch prozentuell gar keine gemeinsame Mehrheit hätten, dass es sich in Mandaten doch ausgehen könnte.
Wahrscheinlicher wäre allerdings, dass sich die beiden noch einen dritten Partner ins Boot holen und so die Mehrheit sichern.
Dafür kommen die Neos sowie auch die Grünen in Frage. Als wahrscheinlicher dritter Kandidat werden meistens die Neos genannt.
Für die Neos wäre ein Deal mit der Volkspartei und den Sozialdemokraten die erste Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Sie sprechen sich auch klar für eine solche Koalition aus. Und das, obwohl die Neos einer erneuten ÖVP-Regierung eigentlich kritisch gegenüberstehen. Das liegt daran, dass die Volkspartei in Österreich schon seit über 35 Jahren ununterbrochen an der Macht ist.
Beate Meinl-Reisinger und andere Neos haben immer wieder ganz klar die Forderung formuliert, dass die ÖVP aus der Regierung muss, dass die mal quasi vom Futtertrog weg soll. Jetzt in diesem Wahlkampf sieht das etwas anders aus. Ohne die ÖVP wird eine nächste Koalition in Österreich de facto wohl nicht machbar sein. Und somit, nachdem die Neos sehr gerne regieren wollen, haben sie sich damit arrangiert.
Auch die Sozialdemokraten würden wohl lieber ohne ÖVP regieren.
Andreas Babler hat durchaus immer mal wieder Sympathien durchscheinen lassen für eine Koalition links der Mitte, also eine Koalition zwischen SPÖ, Grünen und Neos. Es zeichnet sich nur überhaupt nicht ab, dass diese drei Parteien gemeinsam eine Mehrheit hätten.
Unterm Strich bleiben aus derzeitiger Sicht 2 Varianten übrig, die als sehr wahrscheinlich gelten. Eine schwarz-blaue Koalition rechts der Mitte und ein Dreierbündnis, das liberale, linke und Mitte-Rechts-Positionen verbindet. Ein Richtungsentscheid für Österreich.
Schauen wir uns die verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten genauer an. Wenn die FPÖ in der Regierung landet, dann wäre das in Österreich jedenfalls kein Novum. Die Rechtsaußenpartei hat schon mehrmals im Bund mitregiert. Das erste Mal 1983 zusammen mit der SPÖ und danach noch 2 mit der Volkspartei. Das war Anfang der 2000er bis ins Jahr 2005, als sich die FPÖ unter Jörg Haider gespalten hat. Und später dann nochmal ab Ende 2017, bis die Regierung von Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nach nur 1,5 Jahren wegen der Ibiza-Affäre zerbrochen ist.
Beide Male hat die Volkspartei die Regierung angeführt. Und sollte die ÖVP doch noch überraschend auf dem ersten Platz landen, dann wäre auch das wieder eine Option. ÖVP-Parteichef Karl Nehammer wäre in seiner Position bestätigt und könnte wohl Bundeskanzler bleiben. Es gibt nur ein Problem. Nehammer hat ja immer wieder versprochen, dass er auf keinen Fall mit Herbert Kickl koaliert.
Sie wollen ihn auf keinen Fall in eine Regierung mit Ihnen, aber würden Sie mit ihm überhaupt über eine Regierung verhandeln?
Aber das habe ich ja schon ausgeschlossen, denn Herbert Kickl ist ein Politiker, der sich total abgewandt hat von dem Thema politische Verantwortung.
Das hat Karl Nehammer zum Beispiel erst vor wenigen Wochen im ORF-Sommergespräch mit dem Moderator Martin Thür gesagt.
Die große Hoffnung in der Volkspartei ist natürlich, dass A, die ÖVP die Wahl gewinnt und dann B, danach die FPÖ einknickt.
Kurz vor der Wahl steht die FPÖ noch sehr geschlossen hinter ihrem Vorsitzenden. Aber sollte sie am Ende doch unvermutet schlechter abschneiden als gedacht, wer weiß.
Dann ist die Hoffnung in der ÖVP, dass eine Art Unfrieden in der FPÖ ausgelöst wird, der eben dazu führt, dass womöglich Herbert Kickl in irgendeiner Form zur Seite geräumt wird und dadurch die ÖVP mit den Freiheitlichen koalieren könnte, ohne das Problem Herbert Kickl.
Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass ein Vorsitzender der FPÖ zurücktritt, um seine Partei in die Regierung zu heben. Genau das hat Jörg Haider im Jahr 2000 getan. Für seine politische Karriere und auch für den Erfolgskurs der FPÖ war der Rückzug damals allerdings der Anfang vom Ende. Ob Herbert Kickl so einen Schritt also wiederholt?
Das halte ich auch aus seiner persönlichen Formung heraus für unwahrscheinlich.
Unser Kollege Hans Rauscher vom Standard beschäftigt sich schon lange mit der FPÖ und ihrem Frontmann. Wir haben Kickls Aufstieg auch in einer eigenen Serie nachgezeichnet. Den Link stellen wir in die Shownotes. Kickl stand bei der FPÖ jahrelang in der zweiten Reihe. Er war Redenschreiber und Parteistratege und hat sich dann erst vor knapp 3 Jahren an die Spitze gepusht.
Er war immer die Nummer 2, jetzt will er die Nummer 1 sein. Und dann sehe ich auch für den Fall des Falles, also wenn dann tatsächlich die Freiheitliche Partei Nummer 2 wird und Kickl beiseite geräumt wird, was gar nicht so leicht sein wird, ich sehe dort niemanden.
Was unser Kollege damit meint, es gibt in der FPÖ eigentlich keinen außer Kickl, der die Partei geschlossen hinter sich versammeln könnte und die Kompetenzen hätte, um Vorsitzender zu werden.
Also es gibt dann in den Bundesländern einige Herrschaften, aber die sind wenig überzeugend. Also ich glaube, im gegenwärtigen Zeitpunkt, die FPÖ ist Kickl und Kickl ist die FPÖ.
ÖVP-Chef Karl Nehammer spricht in diesen Tagen davon, dass in der Freiheitlichen Partei durchaus auch vernünftige Leute sitzen würden. Also Leute, die anders ticken als Herbert Kickl und mit denen man konstruktiv regieren könnte. Wen genau er damit meint, das lässt Nehammer allerdings offen. Unsere Kollegin Katharina Mittelstädt hält diese Äußerungen von Nehammer auch eher für eine Strategie.
In der ÖVP gibt es bis heute in der Basis sowie auch in der Funktionärschaft sehr viele, die weiterhin einer Koalition mit der FPÖ ein wenig nachtrauern, die alte Koalition damals unter Kurz und Strache für eine der besten hielten oder auch bis heute noch halten und die tatsächlich sehr gerne wieder mit den Freiheitlichen koalieren wollen.
Um diesen Leuten entgegenzukommen, muss Nehammer signalisieren, dass er prinzipiell zu einer Koalition mit den Freiheitlichen bereit wäre.
Und da hat er sich eben das Vehikel strategisch ausgesucht, dass er sagt, nicht mit Kickl, aber eben natürlich grundsätzlich schon sehr gerne mit der FPÖ.
Nebenbei hält sich Nehammer damit, im Gegensatz zu den anderen Parteien, die Möglichkeit offen, mit den Freiheitlichen zu regieren, ohne sein Wahlversprechen zu brechen.
Wenn Herbert Kickl seinen Platz aber nun nicht räumen sollte, dann wäre natürlich auch denkbar, dass stattdessen Karl Nehammer als Vorsitzender der ÖVP zurücktritt. Und an seine Stelle dann jemand rückt, der weniger Probleme mit Herbert Kickl hat.
Es wird spekuliert, dass da die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in die Bresche springen würde.
Johanna Mikl-Leitner regiert jedenfalls im Bundesland Niederösterreich schon mit einer FPÖ, die sehr weit rechts steht. Auch sie hat vor der Landtagswahl eine Koalition mit den Freiheitlichen ausgeschlossen und sich dann aber, als es um die Regierungsbildung ging, ganz schnell wieder umentschieden.
Allerdings würde Nehammer mit Sicherheit nur dann zurücktreten, wenn seine Partei auf dem 2. oder gar 3. Platz landet. Dann könnte es tatsächlich zu einer Option kommen, die es in Österreich noch nie gab. Blau-Schwarz. Heißt, Nehammer räumt seinen Posten und die Volkspartei mit neuem Gesicht an der Spitze macht Herbert Kickl zum Bundeskanzler. So, wie es der Rechtsaußenparteichef schon lange geplant hat.
Gar keine Frage, da steige ich dann selber in den Ring, liebe Freunde. Und ich kann euch sagen, das wird ein blauer Wirbelwind werden. Das wird ein blauer Wirbelwind werden, der durch dieses Land fährt und dann endlich einmal frische Luft in diesen Mief und in diesen Moder des politischen Systems hineinbringt. Und der dann einmal ordentlich ausputzt bis in die letzten Enden dieser Republik. Das wird unser Konzept sein.
Ich lebte wie eine kleine Königin. Der Tag bestand aus Essen, Streicheln und Schlafen. Bis zum bösen Erwachen. Weggeworfen wie ein altes Spielzeug musste man mich aus einer Tonne retten. Aber warum? Ich wünsch mir doch nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein bisschen kuscheln.
Sie hörten Monika Weinzettel als Hauskatze Mia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Herbert Kickl spricht immer wieder davon, dass er die nächste Regierung in Österreich anführen will.
Wenn wir diesen Wechsel wirklich hinbringen wollen, hin zum Besseren, hin zum Hausverstand, hin zu einer Politik der wirklichen Mitte, liebe Freunde, dann brauchen wir den ersten Platz. Dann brauchen wir den Kanzler, dann brauchen wir den Volkskanzler.
Aber was hieße das für Österreich? Was will die FPÖ im Land erreichen?
Einen Systemumbau oder einen Systemumsturz. Also Herbert Kickl spricht auch die ganze Zeit davon. Er verwendet ununterbrochen Begriffe wie Systemparteien, Systemkanzler, Systempresse, nebenbei bemerkt nationalsozialistisches Vokabular. Und er meint das auch ernst.
Herbert Kickl hat auch immer wieder deutlich gemacht, an welchem europäischen Staatschef er sich orientieren will. Nämlich an einem Mann, der ihn erst im Juli dieses Jahres in Wien besucht hat.
Zum einen ist heute an meiner Seite der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Er ist aktuell der einzige Regierungschef in der Europäischen Union, der sich erfolgreich gegen illegale Einwanderung, gegen den Missbrauch des Asylrechts und gegen einen überbordenden Zentralismus und diese Anmaßungen und Übergriffigkeiten durch die Europäische Union zur Wehr setzt.
Herbert Kickl hat ja auch gesagt, machen wir es Orban nach. Man muss nach Ungarn schauen, um zu sehen, was passieren würde. In Ungarn gibt es kaum mehr Opposition. Die kritischen Künstler und Intellektuellen und Journalisten sind ausgehebelt, haben zum Teil das Land verlassen. Die politische Diskussion ist verdorrt. So ähnlich stellt sich Kickl das auch bei uns vor.
Wie genau Herbert Kickl Österreich in ein autoritäres Regime umbauen will, das hat er im Wahlprogramm der FPÖ und in diversen Interviews schon deutlich gemacht. Er will dabei auf zwei Ebenen vorgehen. Einmal auf der Staatsebene.
Er möchte zum Beispiel Notgesetze ermöglichen. Es soll per Notgesetz das Asylrecht ausgehebelt werden.
Hier gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zur konservativen Volkspartei. Auch die ÖVP will Rechte von Asylwerbern beschneiden. Allerdings so, dass sie sich damit noch im geltenden Rechtsrahmen bewegt.
Auch wenn jetzt irgendwie Stimmen laut werden, dass die Flüchtlingskonvention irgendwie überdacht oder überarbeitet werden kann, dann ist es in der ÖVP trotzdem natürlich klar, dass wenn dann das im Rahmen eines Prozesses passieren muss und dass man sie nicht einfach übergehen kann und ausschalten. Das unterscheidet sie ganz massiv von der FPÖ, weil Herbert Kickl sagt im Grunde, er pfeift auf Gesetze, er möchte keine Asylanträge mehr annehmen.
Wir brauchen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Sozialstaats und der kulturellen Identität auch Remigration.
Herbert Kickl wirbt ganz offen mit dem Begriff, den Rechtsextreme wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung in den vergangenen Jahren gekapert haben.
Das Stichwort Remigration, das ist ja in Deutschland aufgeflogen, diese Geheimversammlung in der Nähe von Potsdam unter Beteiligung von österreichischen Rechtsextremen, mit denen Herr Kickl überhaupt kein Problem hat, bedeutet der Entzug der Staatsbürgerschaft von Zuwanderern, die sich nicht ordentlich verhalten.
Bei dem Geheimtreffen, auf dem auch Politiker der AfD anwesend waren, wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert. Selbst dann, wenn sie die deutsche oder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.
Also dieses Remigrationskonzept unterschreibt Kickl zu 100%. Er will, dass man die Staatsbürgerschaft entziehen kann, wenn die notwendige Integration nicht gewährleistet ist. Ja. Also ein totaler Willkürparagraph. Schon daran kann man sehen, was die Qualität dieser Vorschläge sind.
Aber nicht nur im Bereich Migration will die FPÖ grundlegende Gesetzesänderungen durchsetzen. Ein anderer Vorschlag von Herbert Kickl zielt zum Beispiel darauf ab, vermehrt Volksabstimmungen abzuhalten. Also gesetzlich bindende Ja-Nein-Abstimmungen. So soll dann zukünftig das Volk darüber abstimmen können, eine unfähige Regierung abzusetzen.
Für solche radikalen Reformen müsste die FPÖ allerdings die Verfassung ändern. Und dafür bräuchte sie eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und sie müsste den Verfassungshof lahmlegen oder zumindest unter ihre Gewalt bringen. Unmöglich ist es nicht. Sie könnte zum Beispiel freie Positionen am Verfassungshof mit Richtern besetzen, die der FPÖ nahestehen. Aber so leicht lässt sich das in einem Land wie Österreich mit stabilen Institutionen nicht anstellen. Bisher haben Verfassungsrichterinnen und Richter auch fast immer ihre Unabhängigkeit bewiesen, wenn sie dann erstmal ernannt waren. Unser Kollege Hans Rauscher glaubt nicht, dass es Kickl gelingen würde, in nur einer Legislaturperiode den Staat grundlegend umzubauen.
Auf der anderen Ebene kann er aber, und dazu bedarf es nur eines halbwegs willigen Koalitionspartners, im politischen Alltag rechtsextreme bis schwer autoritäre Systeme einführen, zum Beispiel ein Disziplinargericht für Lehrer, die nicht im Sinne der FPÖ unterrichten.
Eine Meldestelle für politisierende Lehrer. Das steht tatsächlich so im Wahlprogramm der Freiheitlichen. Lehrer, die eine gebotene Neutralität nicht einhalten, sollen dann Konsequenzen zu spüren bekommen, was auch immer das heißt.
Und was die FPÖ kurz vor der Wahl schon eingerichtet hat, eine Online-Plattform, auf der Fehlentwicklungen des öffentlich-rechtlichen Senders ORF dokumentiert werden sollen. Auch in seinen Reden macht Herbert Kickl immer wieder deutlich, was er mit dem ORF vorhat.
Braucht keiner mehr sagen, dass man nichts kriegt für seine Zwangsgebühren. Liebe Freunde, ich sage euch eines. Wart's noch ein bisschen mit dem Einzahlen, wann das geht. Wart's noch ein bisschen. Weil die Befreiung von dieser Zwangsgebühr, mit der dieser ganze Wahnsinn finanziert wird, liebe Freunde, die steht hier vor euch auf der Bühne und diesem Rednerpult.
Und dazu gibt es also noch eine Reihe anderer Vorschläge, die alle darauf hinauslaufen, Künstler und Intellektuelle, die kritischen Medien zu beschneiden und ausdrücklich noch den sogenannten Verhetzungsparagraphen zu entschärfen, damit auch Anführungszeichen, das ist ein wörtliches Zitat, sogenannte rechte Ansichten nicht mehr mit Strafe belegt werden können.
So würde Kickl also in unseren Alltag eingreifen wollen.
Und das geht natürlich beides, sowohl das Staatsrechtliche wie das politisch Alltägliche, ganz massiv in Richtung von Ungarns Orbán, wobei Orbán den großen Vorteil hatte, dass er aufgrund des Wahlsystems schon vor über 10 Jahren eine Zweidrittelmehrheit mit etwa 50% der Stimmen erreichen konnte. Das ist eine Hürde, vor der Kickl steht, aber mit einem entsprechenden Koalitionspartner könnte er eine antiliberale politische Atmosphäre ziemlich leicht durchsetzen.
Die FPÖ kann mit Sicherheit nach der Wahl nicht allein regieren. Die große Frage in einer blau-schwarzen Koalition wäre also, welche Vorhaben die Volkspartei mittragen würde und welche nicht.
Also bei der Gängelung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bei der Beschneidung von Protest-NGOs, bei der Lockerung des Verhetzungsparagraphens oder bei der Disziplinierung von Lehrern, da würden die schon mitgehen. Da sehe ich keine unüberwindlichen Hindernisse.
Auch die ÖVP versucht immer wieder, die freie Presse in Österreich einzuschränken. Die Wiener Wochenzeitung Der Falter hat vor wenigen Tagen einen geheimen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der zeigt, dass die Volkspartei Berichte über strafrechtliche Ermittlungen unter Strafe stellen will.
In der Migration gibt es ebenfalls große Schnittmengen zwischen ÖVP und Freiheitlichen. Schon Sebastian Kurz hat ja seinerzeit eine restriktive Linie im Asylkurs in der Volkspartei durchgesetzt. Was man allerdings nicht vergessen darf, es gibt nicht nur diese Hardliner in der ÖVP.
Die Volkspartei ist immer noch eine christliche, eine katholische Partei. Möglich ist auch, dass der nicht schwache, progressiv-katholische Flügel der Volkspartei dann irgendwann einmal sagt, das geht zu weit. Denn gerade auch die Betreuung der Flüchtlinge ist in Österreich in einem sehr hohen Maß von der katholischen und auch von der evangelischen Kirche praktisch übernommen worden im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Engagements. Da gibt es sicher starke Reibungspunkte.
Reibungspunkte zwischen ÖVP und FPÖ könnte es auch bei der Besetzung von Posten geben.
Die österreichische Volkspartei ist besonders im ländlichen Raum sehr stark verankert. Da gibt es ein dichtes Geflecht von Förderungen, Vernetzungen, auch von Postenbesetzungen. Ich glaube, da käme es am ehesten zu Auseinandersetzungen, einfach darum, wer besetzt jetzt wie viel vom Staat. Die ÖVP betrachtet sich als die eigentliche Staatspartei und da gibt es sicher ein Konfliktpotenzial.
Überhaupt, sagt unser Kollege, besteht ein tiefes gegenseitiges Misstrauen zwischen der Volkspartei und der FPÖ. Die letzte gemeinsame Regierung ist 2019 nach dem Skandal um Heinz-Christian Strache ja alles andere als freundschaftlich in die Brüche gegangen. Nachdem die ganze Welt im Ibiza-Video gesehen hatte, wie Strache Deals mit einer angeblichen russischen Oligarchin ausgeheckt hat, trat ja Sebastian Kurz damals vor die Presse.
Ich habe trotzdem im Sinne der Sacharbeit nicht bei der erstbesten Verfehlung die Koalition aufgekündigt. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
In der FPÖ sitzt natürlich schon auch noch weiterhin tief, dass man aus Sicht der Freiheitlichen ja von der ÖVP mehr oder weniger aus der Regierung geputscht wurde damals.
Andersherum sehen bei den Konservativen in der Freiheitlichen Partei viele einen unberechenbaren Partner.
Wo man natürlich irgendwie nicht genau wissen kann, was dann schlussendlich aufkommt oder wie sie sich dann verhalten. Auch die Handschlagqualität wird immer wieder als unausreichend kritisiert, selbst eben von Leuten, die grundsätzlich der FPÖ nicht abgeneigt gegenüberstehen.
Diese Skepsis rührt wohl auch daher, dass bisher alle Bundesregierungen mit FPÖ-Beteiligungen früher oder später zerbrochen sind.
Die erste mit den Sozialdemokraten ist im Wesentlichen geplatzt, weil ein gewisser Jörg Haider gesagt hat, das ist mir zu nachgeberisch, ich will da einen anderen Zug hineinbringen und hat die Regierung gesprengt, de facto.
Auch die erste schwarz-blaue Koalition in den 2000ern ist an den ständigen Querschüssen von Jörg Haider zerbrochen.
Und die letzte Koalition, also von 2017 bis 2019, wurde dadurch gesprengt, dass der freiheitliche Vizekanzler sich erwischen hat lassen bei Fantasien über Machtübernahmen auf Ibiza. Man darf nicht unterschätzen die Spaltungs- und Explosionsgefahr, die in der Freiheitlichen Partei drinnen steckt, die allerdings, muss man wieder dazu sagen, Herbert Kickl eigentlich bisher am besten unter Kontrolle gehalten hat.
Von allen bisherigen Parteichefs hält unser Kollege Hans Rauscher den jetzigen Vorsitzenden Kickl für den gefährlichsten, weil es ihm, anders als seinen populären Vorgängern, nicht nur um die eigene Selbstinszenierung geht, sondern darum, das politische System in Österreich wirklich zu verändern.
Herbert Kickl ist der bessere Stratege. Jörg Haider und HC Strache hatten außerdem leicht dubiose Privathobbys, die es ihnen schwierig gemacht haben, sich voll und ganz auf die Regierungs- und auf die politische Arbeit zu konzentrieren. Kickl hat erkennbar keines dieser Hobbys, er will einfach die Macht haben. Also von daher ist er sicherlich ernster zu nehmen.
Was unser Kollege Hans Rauscher allerdings aussagt, der FPÖ sind in den früheren Regierungen nicht nur ihre Parteichefs zum Problem geworden.
Das ist jedes Mal daran gescheitert, dass sie keine ministrablen Leute hat. Dass sie Leute hat, die entweder sofort in Skandale verwickelt sind oder die so atemberaubend unfähig sind, dass das einfach nicht funktionieren kann. Das hat historische Gründe, weil die FPÖ niemals Gelegenheit hatte, präsentable Leute überhaupt zu entwickeln. Ihre Wurzeln liegen ja im Nationalsozialismus und im Deutschnationalismus. Und von daher ist es sehr schwer, Personal für das 21. Jahrhundert zu finden.
Vor diesem Personalproblem steht die FPÖ bis heute.
Ich wüsste jetzt niemand, der Wirtschaftsminister sein könnte, ein plausibler Wirtschaftsminister. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr gut einen schlagenden Burschenschafter als Justizminister aufstellen, der ungefähr leicht rechts von Genghis Khan steht. Das ist die historische Wurzel dieser Partei. Aber es hat sich bisher in allen Regierungen erwiesen, dass die Besetzungen geradezu lachhaft unfähig waren.
Selbst wenn die FPÖ in der Regierung landet, könnte es also sein, dass sie früher oder später an sich selbst scheitert. Aber auch die Folgen einer kurzzeitigen blau-schwarzen Koalition sind laut unserer Kollegin Katharina Mittelstädt nicht zu unterschätzen.
Wenn in einer Regierung oder sogar im Kanzleramt jemand sitzt, eine Partei an der Macht ist, die kontinuierlich Zweifel an der Justiz sieht, die Presse regelmäßig diskreditiert, die Institutionen des Staates immer wieder in irgendeiner Form entweder in Zweifel zieht oder sogar entfernen will, dann ist es ein langfristiges Problem für unsere Demokratie, weil sich diese Zweifel ja irgendwann verfestigen.
Und dann wären da auch noch die außenpolitischen Konsequenzen.
Und zwar einerseits, so wie Ungarn schon de facto aus der EU ausgetreten ist, würde das Kickl auch gerne wollen. Und zweitens würde eine absolut russen- und Putin-freundliche Außenpolitik würde eingeschlagen werden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Obwohl die radikalen Pläne der FPÖ offen auf dem Tisch liegen, wäre eine Koalition der Freiheitlichen mit der ÖVP derzeit vermutlich die beliebteste Variante bei den Wählerinnen und Wählern. Laut einer Umfrage der Kronenzeitung vom Mai käme sie immerhin auf 19% Zustimmung. Dahinter käme Schwarz-Rot mit 13%. Aber die Koalition geht sich wahrscheinlich rechnerisch nicht aus. Und dann wäre da ja noch die Variante, die es in Österreich auf Bundesebene noch nie gab. Ein Dreierbündnis.
Wenn man die aktuellen Umfragen zu Rate zieht, dann wäre die wahrscheinlichste Dreierkoalition, die sich daraus mal ergeben würde, ein Kanzler, den die ÖVP stellt, also in dem Fall dann Karl Nehammer. Den Vizekanzler würde demnach wohl die SPÖ stellen. Und der dritte wahrscheinlichste Koalitionspartner sind die NEOS.
Dieses Bündnis bekommt in der Kronenumfrage gerade mal 6% Zustimmung. Wir haben hier im Podcast vor kurzem schon ausführlich über eine Dreierkoalition gesprochen. Das Problem dabei, auch wenn die Parteien gemeinsam rein rechnerisch eine Mehrheit hätten, inhaltlich gibt es da wenig Gemeinsames.
Die ÖVP, die auf Stabilität setzt, einen streng konservativen Kurs fährt und bei Themen wie Migration immer weiter nach rechts rückt.
Die Sozialdemokratie, die unter Andreas Babler versucht, sich einen linken Anstrich zu verpassen und mit Themen wie einer Erbschaftssteuer das Kernklientel der Volkspartei zur Kasse bitten will.
Und dann die NEOS, die sich als Reformkraft auf allen Ebenen inszenieren und mehr Freiheiten für Unternehmer und Unternehmerinnen fordern.
Es gibt bestimmt so ganz grundsätzliche Fragen wie das Bildungssystem in Österreich, dass es da Verbesserungen braucht, wo jeder in allen drei Parteien nicken würde. Oder auch, dass irgendwie unser Gesundheitssystem fit gemacht werden muss für die Gesellschaft, die immer älter wird. Aber tatsächlich, wenn es konkreter wird, dann gibt es relativ wenige Punkte, wo alle drei, jetzt wenn man die Wahlprogramme auch vergleicht, Überschneidungen haben.
In Österreich ist man eine Regierung aus zwei Parteien mit wenig Überschneidungen immerhin schon gewohnt. Seit 2019 regiert ja die ÖVP mit den Grünen. Die Parteien haben die Koalition damals unter das Motto „Das Beste aus beiden Welten“ gestellt. Allerdings sind sie mittlerweile so zerstritten, dass zumindest große Teile der ÖVP nicht erneut mit den Grünen regieren wollen. Ein Bündnis aus drei verschiedenen Parteien, das wäre wohl eine noch größere Herausforderung.
Eine solche Dreierkoalition wäre ganz bestimmt auch vor allem eine Kompromisskoalition. Man müsste Einigung finden und in jedem einzelnen Punkt ausverhandeln, wer kann hier mehr von seinem eigenen Programm mit einbringen, wer kann bei einem anderen Thema mehr einbringen.
Die NEOS stimmen zumindest in vielen Wirtschaftsfragen mit der ÖVP überein. Aber das war es dann eigentlich schon mit den Gemeinsamkeiten.
Es gibt vor allem also massive Unterschiede zwischen der Volkspartei und der, sage ich jetzt absichtlich, Babler Sozialdemokratie. Babler hat in seinem Wahlprogramm ganz wesentlich Vermögensteuern und Erbschaftssteuern. Das ist mit der Volkspartei einfach nicht zu machen.
Und unser Kollege Hans Rauscher meint, auch auf der persönlichen Ebene wäre eine Zusammenarbeit zwischen Karl Nehammer und Andreas Babler wahrscheinlich herausfordernd.
Ich glaube, dass vor allem zwischen Babler und Nehammer also schon fast eine physische Abneigung besteht. Es gab auch eine relativ feindselige TV-Diskussion zwischen Nehammer und Babler.
Ich sage Ihnen was, ich finde die Abgehobenheit, die Sie haben, Sie heute hier herzustellen und sagen, Sie haben strukturelle Maßnahmen geschaffen, dass alles stemmbar ist.
Ich sage Ihnen, dass die Kalkulation
ist einfach, ich spreche noch immer aus der Perspektive von Leistungsträgern.
Grundsätzlich.
Wollen Sie da einen Kasperl runterführen
Nein,
und irgendwelche
nicht.
Leute irgendwas absprechen?
Ist viel zu ernst, Herr Babler.
In der TV-Debatte im ORF gehen Andreas Babler und Karl Nehammer auf Angriff. Klar, beide wollen Kanzler werden und die WählerInnen von sich überzeugen. Aber es zeichnet sich auch ab, dass die beiden Parteichefs in vielen Bereichen sehr unterschiedliche Ansichten haben. Allerdings ist es nicht so, dass alle in der SPÖ geschlossen hinter dem Konfrontationskurs ihres Vorsitzenden stehen.
Im Hintergrund gibt es die große Wiener Sozialdemokratie, die versucht, trotzdem eine solche Zusammenarbeit zusammenzubringen, notfalls ohne Andreas Babler.
Andreas Babler hat es nach seiner Wahl zum Parteichef vor fast anderthalb Jahren nicht geschafft, die zerstrittene Partei zu einen. Teile der sozialistischen Jugend rufen zurzeit sogar dazu auf, die kommunistische Partei statt der SPÖ zu wählen. Es könnte durchaus passieren, dass Babler den Chefsessel bei einem schlechten Wahlergebnis wieder räumen muss. Ob sich statt ihm dann in der SPÖ allerdings jemand findet, der bereit ist, Abstriche bei den Kernanliegen der Partei zu machen?
Ursprünglich war es eine ganz große Stärke der österreichischen Politik, also vor allem zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten, kompromissfähig zu sein.
Hans Rauscher erinnert sich noch gut an die Zeiten, in denen ÖVP und SPÖ sehr gut miteinander arbeiten konnten.
Er hat sich erklärt, aus den Notwendigkeiten der Nachkriegszeit und der sogenannten Aufbauzeit ist dann mehr oder minder erstarrt.
Mehrere Jahrzehnte seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben ÖVP und SPÖ durchgehend gemeinsam regiert und sich quasi nur ab und zu dabei abgewechselt, wer den Kanzler stellt. Das scheint heute sehr weit weg.
Aus der Kompromissfähigkeit wurde die Fähigkeit zum sogenannten Backeln, also zum Abtausch von Posten und von Vorteilen. Aber grundsätzlich hat sich schon noch so etwas gehalten, wie wir gestehen euch das zu, dafür gesteht ihr uns das zu und das Land ist damit nicht so schlecht gefahren.
Von dieser Fähigkeit ist heute allerdings nicht mehr viel übrig geblieben, meint unser Kollege. Das liegt auch daran, dass der Rechtspopulismus immer stärker geworden ist, der als Strategie hat, gegen das zu sein, was die anderen Parteien fordern. Diese Tendenz sieht man aber auch bei Politikern außerhalb der FPÖ.
Das ist auch eine Politikergeneration, die diese harten Nachkriegszeiten einfach nicht mehr erlebt hat und einfach das nicht mehr nachvollziehen kann, warum man jetzt Kompromisse schließen soll. Die außerdem gelernt haben, dass man in der Auseinandersetzung in der öffentlichen Arena möglichst hart und möglichst kompromisslos auch sein muss.
Dabei zeigen Umfragen immer wieder, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung genau das Gegenteil wünscht.
Also was die Menschen am meisten wollen, ist, dass jetzt Ruhe einkehrt und dass der Streit beigelegt wird, das Streiten insgesamt. Wir hatten ja eine Experten- oder Beamtenregierung für ein halbes Jahr im Jahr 2019.
Die Expertenregierung wurde nach der vorhin schon erwähnten Ibiza-Affäre eingesetzt. Ein halbes Jahr lang wurde Österreich dann verhältnismäßig eher unspektakulär von einer unabhängigen Beamtenregierung geführt.
Und die wird heute noch mit großer Sehnsucht von vielen betrachtet, weil sie nicht gestritten hat. Sie hat auch nicht sehr viel getan, aber sie hat nicht gestritten.
Mit etwas mehr Gelassenheit, so sieht es Hans Rauscher, könnten auch die amtierenden PolitikerInnen punkten.
Ich glaube grundsätzlich, ein kluger Politiker oder Politikerin, der oder die heute an die Zusammenarbeit, den Wunsch nach Zusammenarbeit in der österreichischen Bevölkerung appelliert, der kann es zu was bringen oder die kann es zu was bringen.
In Deutschland sehen wir gerade am Beispiel der Ampelregierung, was passiert, wenn sich drei Parteien eben nicht auf Kompromisse einigen können. Insgesamt kann man sagen, die Voraussetzungen für das Experiment in Österreich sind nicht gerade optimal.
Der Hauptgrund für so etwas wäre eigentlich nur, dass wir Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz verhindern.
Wie sich das Land durch eine ÖVP-SPÖ-NEOS geführte Regierung verändern würde, das hängt ganz davon ab, wer sich wo durchsetzen kann und wie MinisterInnenposten schlussendlich vergeben werden. Aber zumindest eines könnte sie vorerst verhindern: dass Herbert Kickl nach der Macht greift und beginnt, Österreich schrittweise zu einer illiberalen Demokratie umzubauen.
Wir haben jetzt viel über die beiden wahrscheinlichsten Varianten gesprochen, die nach der Wahl zustande kommen könnten. Welche davon es tatsächlich wird, das hängt vor allem vom genauen Endergebnis ab.
Also bei dieser Wahl, wie schon lange nicht mehr, kommt es, glaube ich, wirklich auf jeden Zehntelprozentpunkt an. Es wird wahrscheinlich ein knappes Rennen um den ersten Platz und je nachdem, wer Erster wird, wird die Stimmungslage direkt nach der Wahl verändern und damit irgendwie die Ausgangslage für Koalitionsgespräche.
Wird zum Beispiel die FPÖ mit Herbert Kickl mit deutlichem Vorsprung Erste oder nicht?
Es kann passieren, dass, also wenn die Freiheitliche Partei, wenn Kickl in die Richtung 30% geht, dass sie zunächst mal für eine Zeit die bestimmende Kraft in Österreich wird. Ja, denn es gibt ja diese Kipppunkttheorie, dass man 25-30% nur braucht, um eine politische Großwetterlage zu verändern. Ja, das kann durchaus sein.
Relevant wird aber nicht nur sein, wer den ersten Platz macht, sondern auch, wie die restlichen Stimmen verteilt sind. Ob etwa die Sozialdemokraten weit abgeschlagen auf dem dritten Platz landen.
Wäre jetzt die ÖVP zum Beispiel ein ganz knapper Zweiter oder auch ein ganz knapper Erster und die SPÖ aber auch nicht weit weg, dann würden die beiden nicht so groß Gefahr laufen, als Koalition der Verlierer zu gelten. Wenn die SPÖ hingegen doch ein bisschen weiter abgeschlagen wird, dann wird ganz bestimmt gerade von Seiten der FPÖ das getrommelt werden, dass jetzt eben die stärkste Kraft nicht zum Zug kommt, sondern die Loser jetzt da irgendwie das Land verwalten.
Eine nicht unwesentliche Rolle wird nach der Wahl auch der Bundespräsident spielen. Er ernennt immerhin den Kanzler oder die Kanzlerin.
Der existierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat schon angedeutet, dass er sehr große Schwierigkeiten hätte, den Herbert Kickl mit der Bildung einer Regierung zu beauftragen.
Eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, werde ich nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen. Darauf können Sie.
Das darf man nicht sagen.
Das darf man nicht sagen.
Wir wissen, was Sie meinen.
Damit können Sie rechnen.
So hat es Alexander Van der Bellen in einem ORF-Interview zu Beginn seiner zweiten Amtszeit formuliert.
Ich glaube, für den Fall, dass die Freiheitlichen die Nummer eins sind und den Anspruch stellen, dass sie mit der Regierungsbildung beauftragt werden, dass Bundespräsident Van der Bellen versuchen wird, eine Koalition zustande zu bringen, die das verhindert, durch diskrete Gespräche im Hintergrund und dass er zunächst einmal den sogenannten Wahlsieger nicht zum Kanzler ernennen wird. Das muss er auch nicht. Es gibt keine verfassungsmäßige Pflicht, das zu tun.
Sollte die FPÖ allerdings einen mehrheitsfähigen Koalitionspartner finden, sich also mit der ÖVP einigen, dann hat auch der Bundespräsident kaum noch Spielraum.
Dann ist die Weisheit des Bundespräsidenten so gut wie am Ende. Es sei denn, es fällt ihm etwas ein, wovon wir noch nichts wissen.
Es steht also einiges auf dem Spiel, wenn die Österreicherinnen und Österreicher am Sonntag ihr neues Parlament wählen. Eine erste Hochrechnung zur Nationalratswahl wird es am Abend des 29. September geben.
In unserem Schwester-Podcast Thema des Tages vom Standard hören Sie dann direkt eine erste Analyse des Ergebnisses.
Und in der nächsten Folge von Inside Austria sprechen wir ausführlich darüber, wie Österreich bei dieser Schicksalswahl entschieden hat. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.